Lieber Herr, wir danken dir, dass du an diesem Tag bei uns warst, auch für das, was wir heute Nachmittag schon miteinander bedenken konnten. Und du siehst, dass das Themenfelder sind, die uns an Grenzen führen, oft auch den Eindruck vermitteln, dass wir Grenzen schon überschritten haben. Und du siehst, wo wir uns manchmal hilflos fühlen. Wir danken dir, dass wir in dir den kennen, der Himmel und Erde gemacht hat und der von sich sagt, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Gib, dass wir das nicht so schnell vergessen. Gib, dass wir nicht so vorschnell ängstlich und verzagt werden, dass wir auf dich vertrauen. Und gib uns auch den Mut, in den vielen Gesprächen nicht einfach nur das nachzusagen, was wir in der Zeitung lesen, sondern dass wir auch den Mut haben, uns zu dir zu stellen und dich bezeugen als den Herrn und unseren Heiland. Sei du auch jetzt bei uns, schenk uns noch einmal Konzentration und deinen Geist, Herr. Amen. Heute Nachmittag ging es um Gentechnik. Wir haben uns dort so in einem ganz schnellen und stark verkürzten Durchgang mal angeschaut, worum es überhaupt geht in der Gentechnik, was dort gemacht wird. Ein paar Beispiele aus dem Bereich der Nahrungsmittelproduktion, der Medizin. Und ich möchte das heute Abend noch auf ein anderes Thema fokussieren, embryonale Stammzellen. Ein Thema, das vor einigen Jahren, im Jahre 2001, 2002, politisch große Wellen in Deutschland geschlagen hat. Ich werde da nochmal drauf kommen. Damit sind große Erwartungen verbunden, vor allem im Bereich der Humanmedizin, der Therapie. Und die ethischen Probleme sind hier nicht kleiner als wie in der Gentechnik. Wir werden das gleich sehen. Ich habe Ihnen hier zwei Bilder, damit Sie gleich mal so einen Eindruck haben, was man da heute machen kann. Das, was Sie hier sehen, das ist links das Ende eines ganz, ganz dünnen Glasrohrs einer Pipette. Und das hier ist eine menschliche Eizelle, die befruchtet war, die befruchtet worden ist und inzwischen im Achtzellstadium ist. Und rechts kommt eine noch, also mit dieser Pipette links wird sie fixiert unter dem Mikroskop. Das kann man nicht mehr mit der Hand machen, sondern da hat man übersetzte Manipulatoren, weil das Zittern der Finger dort schon alles kaputt machen würde. Und mit dieser noch kleineren Pipette kann man jetzt einstechen in diesen Embryo und kann eine dieser Zellen herausnehmen. Das hat man hier gemacht. Das muss man übrigens machen. Ich hatte heute Nachmittag dieses Kürzel PID erwähnt, Präimplantationsdiagnostik. Wenn man eine künstliche Befruchtung im Reagenzglas macht, dann kann man diese Eizelle im Reagenzglas einige Teilungsschritte machen lassen. Und bevor man dann diesen Embryo operativ in die Gebärmutter einer Frau implantiert, kann man diesen Embryo genetisch auf sein Erbgut hin untersuchen, Präimplantation, also vor der Implantation, diagnostizieren. Dazu nimmt man eine Zelle heraus, wie hier, und präpariert jetzt den Zellkern und untersucht dort auf mögliche Generbkrankheiten, die angelegt sein könnten. Einfach das kann man heute in jedem einigermaßen ordentlich ausgestatteten Biologielabor sind solche Dinge machbar. Ja, ich hatte heute Nachmittag schon gesagt, Wort und Wissen, Wort Gottes und unser Wissen ist uns in unserer Arbeit der Studiengemeinschaft wichtig. Diese beiden Dinge sollen zusammenkommen. Embryonale Stammzellen, ich möchte zu Beginn einfach mal versuchen, so ein bisschen zu erläutern, was sind Stammzellen überhaupt, wo kommen die vor, wie kriegt man die überhaupt und was kann man damit tun. Und dann werden wir uns anschauen, wie es 2001 zu diesem Stammzellgesetz gekommen ist. Wir werden einen Blick auf das Embryonenschutzgesetz werfen und werden dann mal schauen, es gibt vom Bundeskanzler Gerhard Schröder 2001 einen installierten nationalen Ethikrat, der hat sich 2001 nach seiner Berufung mit den Stammzellen beschäftigt und der ist schon gar nicht mehr im Amt. Der soll jetzt durch ein demokratisch legitimiertes Gremium ersetzt werden. Nach der parlamentarischen Sommerpause sollte eigentlich schon installiert sein, wird aber jetzt erst nach der Sommerpause installiert. Und auch die letzte Äußerung jetzt Mitte Juli ging, also die letzte Erklärung vom Nationalen Ethikrat ging wieder über die Stammzellen. Da schauen wir uns mal die ethischen Probleme etwas an. Das, was wir hier sehen, ist eine Zygote, eine menschliche Eizelle, die befruchtet ist. Und zwar bei dieser Aufnahme wenige Stunden nach der Befruchtung. Wir sehen hier noch zwei getrennte Zellkerne. Das heißt, hier ist der Zellkern aus dem Spermium noch nicht verschmolzen mit dem mütterlichen Zellkern aus der Eizelle. Diese Eizelle in diesem Stadium bezeichnet man als Vorkernstadium, also es gibt noch keinen einheitlichen Zellkern. Nach deutscher Rechtsprechung ist das noch kein Embryo, sondern erst kurze Zeit später, eben wenn diese beiden Zellkerne miteinander vereinigt sind, dann ist sozusagen die genetische Grundlage festgelegt für ein neues Individuum. Das ist ein Embryo, der etwa einen Tag alt ist, jetzt im Vierzellstadium. Das heißt, jetzt hat sich diese Eizelle, diese Zellkerne sind verschmolzen, mütterliches und väterliches Erbgut haben sich gemischt. Jetzt hat sich diese Eizelle geteilt in zwei Zellen. Diese zwei Zellen haben sich jeweils nochmals geteilt in das Vierzellstadium. In der Regel werden die Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung erzeugt werden, in diesem Stadium implantiert. In Deutschland kann man das deshalb machen, weil in Deutschland diese Präimplantationsdiagnostik verboten ist. Ich sage mal ganz vorsichtig, noch verboten ist. Und deshalb braucht man nicht länger warten. In Deutschland muss man alle Embryonen, man darf Embryonen nur herstellen, um Kinder zu erzeugen. Also in diesem Stadium werden sie operativ eingepflanzt in die Gebärmutter der Frau. Übrigens genau von der Frau, von der die Eizellen stammen. Auch das ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Das ist jetzt die sogenannte Morula, die Beere, die Brombeere, so heißt dieser Name. Jetzt haben sich diese Zellen so vermehrt, dass sie kugelförmige Gestalt annehmen. So im natürlichen Prozess läuft diese Zellkugel sozusagen durch den Eileiter in Richtung Gebärmutter. Hier haben wir so etwa den zweiten Tag nach der Befruchtung. Und hier haben wir dasselbe Gebilde einige Tage später, so etwa vierter bis fünfter Tag. Jetzt nennt man dieses Gebilde eine Blastozyste. Jetzt ist aus dieser Kugel eine Hohlkugel geworden. Man hat die hier gefenstert, man hat die geöffnet und sieht hier unten eine dichtere Zellanhäufung. Das ist die sogenannte innere Zellmasse. Und aus diesen Zellen hier unten, die im Innern dieser Kugel liegen, da wächst der eigentliche Embryo. Das, was diese Kugelwand hier, diese Zellen hier, das wird zur Plazenta, zum Mutterkuchen. Ich wollte Ihnen, wir werden das nachher noch schematisch sehen, aber das sind jetzt Aufnahmen, die habe ich aus dem Internet von einer Seite von einem Schweizer Reproduktionsmediziner, der diese Bilder ins Netz gestellt hat. Der will damit natürlich Frauen einladen, bei ihm in seiner Praxis künstliche Befruchtungen zum Beispiel vornehmen zu lassen. Das ganze Thema kam ursprünglich von einem anderen Begriff her, den Sie vielleicht mit einem Schaf verbinden, nämlich mit dem Stichwort Klonen. Dieses Klonschaf Dolly, das da Berühmtheit erlangt hat. Und diese Technologie, die man dort gelernt hat, oder auch das, was man dort bei diesen ganzen Verfahren gelernt hat, will man anwenden für den Menschen. Und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, was erhofft man sich von einem Verfahren, das unter der Überschrift therapeutisches Klonen läuft. Stellen wir uns dazu einen Patienten vor. Beispiel, nehmen wir einen erfolgreichen Manager. Der hat ein Problem, der hat schon den zweiten Herzinfarkt hinter sich. Der bräuchte dringendst ein neues Herz. Also jetzt ein neues Organ. Das Problem ist, dass es davon nicht allzu viele auf dem Markt gibt. Und man glaubt heute, das therapeutische Klonen könnte die Lösung schaffen. Wie würde das funktionieren? Nun, wir würden bei unserem Patienten eine Biopsie machen, das heißt, wir würden irgendwelche Körperzellen gewinnen, Hautzellen, am einfachsten, so wie das die Kriminalpolizei macht, wenn sie irgendeinen Schwerverbrecher sucht. Man nimmt irgend so ein Wattestäbchen, führt das einmal an der Mundschleimhaut entlang, dann bleiben genügend Mundschleimhautzellen hängen. Aus diesen Zellen präparieren wir den Zellkern mit den Chromosomen, mit dem Erbgut unseres Patienten. Dann bitten wir eine Frau um eine Eizellspende. Das kann man so einfach machen, dass man einfach sich im Internet da anmeldet. Dann kriegt man ein Paket mit Hormonpräparaten, die stimulieren den Zyklus, sodass in einem Zyklus nicht eine Eizelle aus dem Eierstock freigesetzt wird, sondern die Mediziner wünschen sich so bis zu 20. Diese Eizellen werden dann punktiert, das heißt, sie werden durch einen operativen Eingriff entnommen und aus diesen Eizellen wird dann der Zellkern mit der Erbinformation von der Spenderin herausgenommen, sodass wir praktisch eine leere Eizelle haben, also eine Eizelle ohne Zellkern. Und jetzt manövrieren wir den Zellkern, so wie wir das vorher gesehen haben, mit so einer Mikropipette in diese Eizelle hinein und haben jetzt eine Eizelle mit dem Erbgut unseres Patienten. Ja? Und Sie brauchen jetzt gar keine Samenzelle mehr, denn der Patient hat in seiner Körperzelle ja schon mütterliches und väterliches Erbgut. Das heißt, er hat schon beide einen diploiden Chromosomensatz. Und wir haben heute Techniken zur Verfügung, die es im Labor erlauben, eine Eizelle spontan zur Teilung zu veranlassen. Das heißt, im Reagenzglas beginnt durch mechanische Reize, durch elektrische Reize, durch chemische Reize, beginnt diese Eizelle das zu tun, was sie normalerweise auf dem Weg vom Eierstock durch den Eileiter zur Gebärmutter tut, nämlich sich zu teilen. Hier haben wir das Morula-Stadium und hier die Blastozyste. In diesem Stadium nistet sich der Embryo in der Gebärmutter ein. Und wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, wir würden diese Morula operativ in die Gebärmutter einer Frau einpflanzen und stellen wir uns vor, es käme zu einer stabilen Schwangerschaft, dann würde diese Frau am Ende von einem Jungen ihrer Schwangerschaft von einem Jungen entbunden, der sich zu unserem Patienten verhält wie ein eineiiger Zwilling, nur um eine Generation verschoben. Aber das will man mit dem therapeutischen Klonen gar nicht, sondern man will diese Blastozyste. Und zwar ist hier jetzt diese Kugel aufgeschnitten und wir sehen hier nochmal diese Zellen, die die Kugeloberfläche bilden, die nachher zur Plazenta werden. Und hier diese innere Zellmasse. Und diese innere Zellmasse, die kennen wir auch unter dem Namen embryonale Stammzellen. Das sind die embryonalen Stammzellen. Und diese embryonalen Stammzellen, die haben ganz außerordentliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Ich möchte Ihnen das vielleicht am besten erklären, indem ich Ihnen erzähle, was Sie vielleicht auch schon wissen. Es gibt heute Firmen, die können schon seit einigen Jahren Gewebe züchten. Zum Beispiel Hautgewebe. Es ist heute möglich, innerhalb weniger Tage von Verbrennungsopfern, die einen großen Teil ihrer Haut verbrannt haben, dass man denen, also richtige menschliche Hautzellen, aber eben durch solche Gewebezüchtungen ihnen Haut transplantieren kann. Und das heißt ganz schlicht und ergreifend das Leben retten kann. Durch dieses gezüchtete Hautgewebe. Ein Problem gibt es dabei. Man kann Hautzellen in Kultur nehmen und diese Zellen züchten, diese Zellen vermehren sich. Das Problem, das die Zellzüchter, die Gewebezüchter haben, ist, dass diese Zellen nach wenigen Teilungen ihre Tätigkeit einstellen. Das heißt, dann bleiben sie in einem stationären Stadium. Sie leben noch, sie funktionieren noch, aber sie teilen sich nicht mehr. Die Stammzellen haben die Fähigkeit, dass sie sich, soweit wir das heute wissen, ohne Ende teilen. Für Gewebeentwicklung, für Gewebezüchtung wäre das ideal. Sie teilen sich ohne aufzuhören. Und die zweite herausragende Eigenschaft, aus diesen embryonalen Stammzellen können sie alle Zelltypen ihres Körpers machen. Daraus können sie Nervenzellen, daraus können sie Muskelzellen, daraus können sie Sehzellen, alles können sie daraus machen. Wenn Sie in ein Medizinbuch gehen, es ist nicht so ganz genau bekannt, aber in vielen Medizinbüchern lesen Sie, in unserem Körper gibt es so etwa 200 verschiedene Zelltypen. Und all diese Typen können Sie aus diesen Zellen machen. Wenn Sie das hören, dann können Sie etwa ahnen, dass Wissenschaftler sich die Finger danach lecken, dieses Material verfügbar zu haben, zunächst einmal ganz schlicht, um zu verstehen, was passiert denn überhaupt, wenn aus einem solchen Zellgebilde jetzt ein Embryo wird, wo Hände und Füße wachsen, wo ein Nervensystem wächst. Wie funktioniert das alles? Verstehen wir alles noch gar nicht. Ungeheuer spannend. Aber, und das ist das Naheliegendere oder vor allem auch das, was sich besser verkaufen lässt und rüberbringen lässt, ist, man könnte mit diesen Zellen zum Beispiel, und daran wird intensiv gearbeitet, Diabetikern nicht nur so helfen, dass man ihnen gentechnisch hergestelltes Insulin gibt, sondern mit diesen Zellen könnte es vielleicht eines Tages auch gelingen, dass wir dem Diabetiker Insulin, also Bauchspeichelinselzellen einpflanzen und der wieder eine Bauchspeicheldrüse hat, die funktioniert. Dazu müsste man diese Zellen präparieren und in Kultur nehmen. Was man zum Beispiel heute schon gemacht hat mit tierischen embryonalen Stammzellen und auch mit menschlichen, ist Folgendes. Man hat diese Zellen in eine Kulturschale gebracht, wachsen gelassen und dann mit Wachstumsfaktoren behandelt, die diese Zellen veranlassen, sich in Herzmuskelzellen auszudifferenzieren. Und wenn man jetzt unter dem Mikroskop beobachtet, dann sieht man, wie diese Zellen nach einiger Zeit beginnen, sich rhythmisch zu kontrahieren. Das heißt, sie tun genau das, was man von Herzmuskelzellen eigentlich erwartet und was sie tun. Und es ist in Tierversuchen auch gelungen, diese Zellen in Mäuse einzuführen und man konnte zeigen, diese Zellen wachsen am Herzen, lagern sich am Herzen an. Wenn es gelänge, was bis heute noch nicht der Fall ist, aus diesen Zellen ein Organ, also die zu synchronisieren und so zu organisieren, dass sie ein Organ bilden, dann wäre verkürzt gesprochen Herzinfarkt kein Problem mehr. Sie kriegen nach einigen Wochen ein Herz, das wieder so leistungsfähig ist, wie sie wollen. Sie können aus diesen Zellen zum Beispiel Nervenzellen machen. Das könnte bedeuten, Parkinson-Patienten mit solchen Zellen zu therapieren. Und wäre das nicht toll? Das sind einige der Punkte, warum manche Kollegen, warum viele Wissenschaftler sich ungeheuer dafür engagieren, dass diese Dinge in Deutschland erforscht werden sollen. Es gibt verschiedene Probleme. Auf eines möchte ich Sie mal aufmerksam machen. Wenn man embryonale Stammzellen gewinnen will, also vom Schritt hier nach hier, dann geht das nur, indem wir diesen Embryo zerstören. Also wir öffnen diese Blastozyste und nehmen die embryonalen Stammzellen heraus und damit ist die Blastozyste, damit ist der Embryo kaputt. Jetzt ist die Frage, was ist das? Ist das einfach nur eine Zellkugel? Sind das eine Ansammlung von Zellen? Was ist das? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dem wir heute von der Struktur her gar nicht so selten begegnen, nämlich, dass je mehr wir wissen, umso mehr erleben wir, dass bisherige Regelungen nicht mehr tragfähig sind. Wenn Sie heute noch einen Juden fragen, was ist ein Mensch? Dann sagt ein Jude, Mensch ist, wer von einer Frau geboren wird. Das ist eine ungeheuer pragmatische und hilfreiche Aussage und Festlegung, aber sie hilft uns hier nicht. Oder man könnte sich darauf berufen und sagen, gut, also dann ist das kein Mensch. Und dann wäre das Problem gelöst. Aber Sie sehen, diese Technologie, das, was wir hier sehen, das stellt uns mit großer Dringlichkeit vor die Frage, was ist der Mensch? Wo fängt der Mensch an? Was macht den Menschen zum Menschen? Ist das schon einer? Wird das einer? Wann und wodurch wird das einer? Das sind die Probleme. Das Problem, wir sind nicht die Ersten, die das entdecken. Das hat man in der Bundesrepublik und auch in vielen anderen Ländern schon länger entdeckt und hat die Notwendigkeit gesehen, das zu regeln. In Deutschland wird diese Frage durch das Embryonenschutzgesetz geregelt. Dieses Gesetz heißt offiziell Gesetz zum Schutz von Embryonen. Es ist im Bundestag am 12. Dezember 1991 beschlossen worden. Dann am nächsten Tag, das ist so die Prozedur, ist das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und dann zum ersten Tag vom darauffolgenden Monat, in diesem Fall war das der 1. Januar 1992, ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Was sagt dieses Embryonenschutzgesetz? Nun, das Embryonenschutzgesetz ist nicht vor dem Hintergrund der Stammzellenproblematik, das wusste man damals noch gar nicht, sondern das Embryonenschutzgesetz wurde vor dem Hintergrund der künstlichen Befruchtung notwendig und konstruiert, weil man dort zum ersten Mal sozusagen im Labor etwas hatte, was es natürlicherweise nur im Körper einer Frau gibt. Man hatte es sozusagen zum ersten Mal oder damals einfach die Herausforderung, dass man diese befruchtete Eizelle jetzt im Reagenzglas im Labor hat und damit herausgefordert war, zu klären, was ist das jetzt, was man hier hat? Wie muss man mit dem umgehen? Wie muss man das handhaben? Und da war zunächst einmal zu regeln, wie ist eine missbräuchliche Anwendung dieser Fortpflanzungstechnik? Und da wird im Embryonenschutzgesetz festgelegt, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt. Also eine Eizelle, die nicht von der Frau selber stammt. Also so etwas, wie wir von Italien schon gehört haben, Leihmutterschaft, ist in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz verboten. Zweitens, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Man darf in der Bundesrepublik nur künstliche Befruchtung durchführen, mit der Absicht, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Alles andere ist Missbrauch und steht unter Strafe. Drittens, wer es unternimmt, innerhalb eines Zyklus mehr als 3 Embryonen auf eine Frau zu übertragen. Das ist das, was typischerweise auch in Deutschland gemacht wird bei künstlicher Befruchtung, dass man nicht einen Embryo überträgt, sondern 3. Das hat rein statistische Gründe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, sind äußerst gering. Und wenn man 3 Embryonen überträgt, hat man wenigstens die dreifach höhere Chance, aber mehr als 3 ist in der Bundesrepublik verboten. Das hat gute Gründe, denn es könnte ja auch sein, dass die Statistik, wie das mit die Statistik so in sich hat, mal nicht zuschlägt und dass eine Frau mit 5 Embryonen dann plötzlich mit 5 Lingen schwanger ist. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist vorgekommen. Das heißt, in der Bundesrepublik wäre maximal eine Drillingsschwangerschaft möglich. Weiter wird bestraft, wer künstlich bewirkt, dass eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle eindringt oder eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle künstlich verbringt, ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt. Sie sehen, es wird ein ganz großer Wert darauf gelegt, da sieht man, dass es von der künstlichen Befruchtung herkommt, dass immer die Eizelle der jeweils zu der Frau, die gehören zusammen, so wie es auch im natürlichen Zusammenhang ist. Was noch interessant ist, ist am Ende in Paragraph 8 die Begriffsbestimmung. Dort wird nämlich geklärt, was nach dem Embryonenschutzgesetz ein Embryo ist. Und das ist genau unser Problem, das wir haben. Im Embryonenschutzgesetz ist nämlich festgelegt, als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an. Ferner jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzung zu teilen oder zu einem Individuum zu entwickeln vermag. Ich versuche das nochmal kurz zu erklären. Also, das Embryonenschutzgesetz legt fest, Embryo ist nach diesem Gesetz eine Eizelle, bei der die Zellkerne verschmolzen sind. Also unser voriges Bild, kurz danach ist das ein Embryo und dieses Gesetz gilt für den. Das heißt, das ist der Grund, warum in Deutschland, wir werden das nachher sehen, keine embryonalen Stammzellen gewonnen werden dürfen. Zum anderen wird aber auch klargestellt, dass man auch dass es auch ein Embryo ist, wenn man aus einem Embryo eine totipotente Zelle entnimmt. Was ist das? Eine totipotente Zelle, darunter versteht man Folgendes. Aus der befruchteten Eizelle kann ein ganzer Organismus, ein kompletter Mensch zum Beispiel, entstehen. Wenn sich diese Eizelle teilt in zwei Zellen, dann wissen wir aus Tierversuchen, dass sich daraus immer noch im Extremfall zwei komplette Organismen entwickeln können. Wenn sich diese teilen in vier Zellen, dann können aus diesen vier Zellen im Grunde genommen, bei Tieren zumindest, noch vier komplette Organismen werden. Das wären dann sogenannte eineiige Mehrlinge. Bei acht Zellen vermutlich auch noch, zumindest bei manchen Tieren, bei Menschen gibt es keine Experimente, aber es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es bei Menschen vermutlich ähnlich ist. Und so entstehen ja auch eineiige Zwillinge, ja? Dass diese Zellen vom Anfang nach den ersten Teilungen nicht zusammenbleiben, sondern dass sich die Zellen separieren. Und man könnte jetzt, und deshalb ist die Präimplantationsdiagnostik verboten, weil man da eine Zelle herausnimmt, die, soweit wir das annehmen, noch ein kompletter Mensch werden könnte. Und deshalb ist das untersagt. Also eine totipotente Zelle ist eine Zelle, die noch alles ein kompletter Organismus werden kann. Die Stammzellen, die embryonalen Stammzellen, die bezeichnet man als pluripotent. Das heißt, sie können kein ganzer Organismus mehr werden, aber immerhin noch alle Zelltypen. Das wäre der Unterschied. Als man durch das therapeutische Klonen zu den Stammzellen kam, hat man gesehen, dass es notwendig ist, auch hier die Dinge rechtlich zu regeln. Bundeskanzler Schröder hat damals den Nationalen Ethikrat berufen und er wollte vom Nationalen Ethikrat sozusagen beraten werden, wie denn ein solches Gesetz aussehen soll. Dieses Gesetz lautet Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen. Das heißt, es war schon bei der Konstruktion dieses Gesetzes klar, Stammzellen kann man in Deutschland nicht machen, solange das Embryonenschutzgesetz noch gilt. Ja? Weil das Embryonenschutzgesetz den Embryo für tabu erklärt. Nur für eine Schwangerschaft. Das heißt, es ging mit diesem Gesetz eigentlich nur darum, dürfen deutsche Wissenschaftler, darf jemand in Deutschland embryonale Stammzellen importieren? Darum geht es eigentlich in diesem Gesetz. Das wurde am 28. Juni 2002 beschlossen, am nächsten Tag veröffentlicht und gilt seit dem 1. Juli 2002. Ist jetzt also etwas mehr als 5 Jahre alt. Ich denke, dass dieses Thema deshalb spannend ist, zum einen, weil der Nationale Ethikrat sich vor wenigen Tagen zum letzten Mal zu Wort gemeldet hat. Er ist nicht mehr im Amt. Nach der parlamentarischen Sommerpause gibt es einen demokratisch legitimierten Ethikrat. Und es ist angesetzt, wir werden dieses Thema in der Politik hören, denn das Stammzellengesetz soll nach der Sommerpause, steht das auf der Tagesordnung im Parlament. Also Sie können sich jetzt politisch bilden und vorbereiten für das, was dann im Sommer, im Spätsommer auf uns zukommt. Der Zweck des Stammzellengesetzes ist folgendermaßen formuliert. Zweck dieses Gesetzes ist es, im Hinblick auf die staatliche Verpflichtung, die Menschenwürde und das Recht auf Leben zu achten und zu schützen und die Freiheit auf Forschung zu gewährleisten. Schon dieser Satz ist hochinteressant. Mit diesem Gesetz müssen drei Dinge unter eine Decke gebracht werden. Erstens, die Menschenwürde. Gilt die für den Embryo? Wie weit gilt sie für den Embryo? Das Recht auf Leben und die Freiheit der Forschung. Und schon damit ist klar, das, was hier herauskommen kann, wird irgendein Kompromiss sein. Mehr wird nicht gemacht werden können. Denn die absolute Freiheit der Forschung wäre keine Tabus. Das Recht auf Leben, absolut durchgesetzt, würde ganz schlicht heißen, Finger weg. Ja? Und jetzt geht's ins Detail. Interessant ist, im ersten Paragraph, erster Punkt, die Einfuhr und die Verwendung embryonaler Stammzellen ist grundsätzlich zu verbieten. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Soll auch vermieden werden, dass von Deutschland aus die Gewinnung embryonaler Stammzellen oder Erzeugung von Embryonen zur Gewinnung embryonaler Stammzellen veranlasst wird. Also damit ist gemeint, dass in Deutschland ein Markt entsteht, der sozusagen im Ausland die Leute motiviert, also macht mal kräftig. Das will man auch unterbinden mit diesem Gesetz. Und man will die Voraussetzungen bestimmen, unter denen die Einfuhr und die Verwendung embryonaler Stammzellen ausnahmsweise zu Forschungszwecken zugelassen wird. Also hier sehen wir schon, es deutet sich der Kompromiss an. Jetzt in den Ausführungen wird zur Ausfuhr und Verwendung embryonaler Stammzellen zunächst gesagt, die Einfuhr und die Verwendung embryonaler Stammzellen ist verboten. Das legt das Stammzellengesetz klar. Aber schon Punkt 2 macht die Sache wieder spannend. Dort heißt es nämlich, abweichend vom Absatz 1, also hier oben, sind die Einfuhr und die Verwendung embryonaler Stammzellen zu Forschungszwecken unter den in Paragraph 6 genannten Voraussetzungen zulässig, wenn eine Genehmigungsbehörde davon überzeugt werden kann, dass die embryonalen Stammzellen in Übereinstimmung mit der Rechtslage in Deutschland hergestellt worden sind. Interessant ist hier die sogenannte Stichtagsregelung. Das heißt, man hat gesagt, wir wollen nicht Leute motivieren, Stammzellen zu produzieren, aber wir nehmen zur Kenntnis, es gibt schon welche. Dann hat man gesagt, wir legen gesetzlich fest, Forscher in Deutschland dürfen Stammzellen einführen und verwenden, die vor dem 1. Januar 2002 hergestellt worden sind. Ja, da hat man gedacht, gut, dann stellt man sozusagen keine Provokation her oder keine Erwartung her, neue zu produzieren. Das steht übrigens ganz stark zur Diskussion dann jetzt, wenn das neu zur Diskussion gestellt wird. Forschung mit diesen embryonalen Stammzellen sind nach dem Stammzellengesetz nur möglich. Forschungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden,
wenn wissenschaftlich begründet dargelegt ist, dass es sich um ein hochrangiges Forschungsziel handelt. Das heißt, die Wissenschaftler, die einen Antrag stellen, müssen der Genehmigungsbehörde sagen, wir wollen ganz große Dinge erforschen und wir können das nur mit menschlichen Stammzellen machen. Und das muss die Genehmigungsbehörde untersuchen und begutachten. Und diese Genehmigungsbehörde ist das Robert-Koch-Institut in Berlin. Wir haben vorher gesehen, das Gesetz ist am 1.7.2002 in Kraft getreten und wir haben eine erste Genehmigung am 20. Dezember 2002, nach etwas weniger als einem halben Jahr, die erste Genehmigung, übrigens vielleicht kennen Sie den Namen, Oliver Brüstle von der Universität Bonn. Er stand damals in unseren Tageszeitungen, ein Neurobiologe, der in den USA mit Mäusen sehr erfolgreich geforscht hat und jetzt diese Tierversuche in Deutschland in der Klinik in Bonn auf Menschen übertragen wollte und damit zum Beispiel vor allem dann Parkinson-Patienten und so damit helfen wollte und der auch konkret damit gedroht hat, wenn ihr das Gesetz nicht macht, dann gehe ich einfach wieder in die USA und mache das dort. Bis heute der letzte Stand am 12. März diesen Jahres ist die 21. Genehmigung erlassen worden vom Robert-Koch-Institut. Das sind die Genehmigungen bis heute. Das heißt, es sind 21 Forschungsprojekte vom Robert-Bosch-Institut genehmigt worden. Nicht für alle sind Importe nötig gewesen. Das heißt also, nicht 21 Mal sind auch Stammzellen importiert worden, aber so größenordnungsmäßig bei 10 Projekten sind Stammzellen dann auch importiert worden. Nun haben wir gesehen, das Ganze hat ethisch eine gewisse Präsenz und das ist auch politisch wahrgenommen worden. Und deshalb hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 2001 den Nationalen Ethikrat eingesetzt. Und hier sind mal die Namen der Leute, die er eingesetzt hat. Einige Namen kennen Sie vielleicht. Da ist zum Beispiel die Frau Professor Engels, die ist Ethikprofessorin in Tübingen, Bischof Gerhard Fürst. Professor Detlef Ganten ist ein Gentechnikprofessor, Biotechnikprofessor in Darmstadt. Bischof Wolfgang Huber. Frau Nüßlein Vollhardt, Nobelpreisträgerin aus Tübingen. Jens Reich, ehemaliger Kandidat für den Bundespräsidenten. Professor Sockenhoff, ein Jurist aus Freiburg. Lothar Späth, Hans-Jochen Vogel, Ernst Ludwig Winacker, lange Jahre Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Also eine Reihe kompetenter, hoch angesehener Leute. Und das Erste, was dieser Ethikrat gemacht hat, war, sich mit den Stammzellen, mit dem Import von Stammzellen zu beschäftigen. Und damals, im Jahr 2001, in Ihrer ersten Äußerung zu diesem Thema, haben Sie gesagt, wir äußern uns nur zu dem Thema überzählige Embryonen. Das heißt, überzählige Embryonen, darunter versteht man Embryonen, die man durch künstliche Befruchtung erzeugt hat und die aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr eingepflanzt werden können. Sei es, dass die Frau oder die Eltern das nicht mehr wollen, oder sei es, dass die Frau inzwischen gestorben ist und die Embryonen noch irgendwo in der Tiefkühltruhe liegen. Und dann sagt man, und das ist ja durchaus eine ethisch spannende Frage, ist es jetzt ethisch nicht sinnvoller, diese Embryonen, die es eh schon gibt, für die embryonalen Stammzellen zu nutzen? Oder soll man die einfach entsorgen? Ja? Und da hat man gesagt, gut, wir beschränken uns nur auf diese überzähligen Embryonen. Und was sie jetzt gemacht haben, und das gehen wir gar nicht, ich zeige Ihnen das einfach, was diese Ethikkommission, was dieser Ethikrat jetzt gemacht hat, ist einfach Argumente, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind, aufgelistet. Ja? Und da gibt es zunächst Argumente, die für den Import sprechen. Das sind dann eine ganze Reihe aufgelistet. Und dann Argumente, das sind noch weitere Argumente, das sind jetzt 9. Und dann gibt es, haben Sie eine Liste von Argumenten, die gegen den Import sprechen. Das sind Argumente, die Sie im Grunde genommen alle auch kennen. Und dann am Ende haben Sie 4 Optionen, 4 Möglichkeiten vorgeschlagen, was man denn tun kann. Die eine Option war ein zeitlich befristeter Import, dass man also das einfach für eine bestimmte Zeit regelt. Und zwar mit der Begründung, dass man aus überzähligen Embryonen es für ethisch zulässig hält, dass man aus solchen embryonalen Stammzellen gewinnt. Und man sagt dann hier auch gleich, wenn man das für zulässig hält, dann wäre es eigentlich konsequent, das auch in Deutschland zu machen. Aber dann müsste man das Embryonenschutzgesetz ändern. Zweiter Vorschlag, vorläufige Befristung und strenge Bedingungen und das so befürworten. Ein dritter Vorschlag sagt, wir lehnen das vorläufig ab und führen keine ein. Wissenschaftler dürfen in Deutschland nicht daran forschen und wir warten mal, wie sich die Dinge entwickeln und legen den Gesetzgeber aber fest, dass er irgendwann später die Sache noch einmal aufgreifen muss. Oder man legt sich kategorisch als 4. Möglichkeit darauf fest, davon lassen wir die Finger, gar nichts. Nun, wir haben schon gesehen, was daraus geworden ist, eine sehr spannende Sache, nämlich das Stammzellengesetz, wo man gesagt hat, ist grundsätzlich verboten, Import, aber unter Ausnahmen. Dieser Kompromiss ist daraus geworden. Jetzt haben sich die Kollegen in ihrer letzten Äußerung noch einmal mit diesem Thema befasst. Und es hat sich gezeigt, im Grunde genommen hat sich nichts Wesentliches verändert. Die Probleme, die ethischen Probleme, sind im Grunde genommen genau dieselben. Trotzdem hat im vergangenen Jahr die Deutsche Forschungsgemeinschaft den Antrag gestellt, das Stammzellgesetz neu zu diskutieren und auch das Embryonenschutzgesetz neu auf die Tagesordnung zu nehmen. Und zwar deshalb, und das kann man bei Forschern leicht nachvollziehen, weil sie sich in ihrer Freiheit der Forschung eingeschränkt sehen. Also ganz konkret heißt das, dass man sieht, die Kollegen im Ausland haben größere Freiheiten und uns sind hier die Hände gebunden. Wir können in diesem Bereich nicht konkurrenzfähig forschen. Das ist so. Man müsste, bevor man vorschnell sich hier äußert, auch sagen, und auch das wird als Argument vorgebracht, was machen wir denn, wenn in 3 Jahren in Japan ein Therapieverfahren entwickelt ist? Wollen wir deutschen Patienten diese Therapieansätze vorenthalten? Darf der Staat das seinen Bürgern vorenthalten? Sie sehen wieder, die Dinge sind bei Lichte betrachtet immer weniger einfach, wie man das zunächst vielleicht denkt. Nun, der Ethikrat hat in seiner letzten Äußerung einfach darüber nachgedacht, sollte man das Stammzellengesetz ändern? Und die ganze Problematik kommt schon darin zum Ausdruck, dass es in dieser Publikation vom Nationalen Ethikrat 4 verschiedene Voten gibt. Das heißt, die Herren und Damen waren sich nicht einig und sehen die Dinge komplett unterschiedlich.
Es geht vor allem darum, dass ein großer Druck da ist, die Stichtagsregelung abzuschaffen. Das blockiert. Die Wissenschaftler sagen, was sollen wir mit dem alten Zeugs von vor 5 Jahren? Die Konkurrenz forscht mit neuen Stammzellen und die sind besser wie die alten. Die Strafvorschriften müssen weg. Die sagen, wir können doch nicht mehr unseren Doktoranden zum Kollegen nach England schicken und wenn der zurückkommt, ist er nicht sicher, ob der nicht für 3 Jahre in den Knast wandern muss, weil er dort bei einem Forschungsprojekt dabei war, das nach deutscher Rechtsprechung mit bis zu 3 Jahren Zuchthaus bestraft wird. Dann können wir überhaupt nicht mehr kooperieren. Die eng gefassten Verwendungszwecke im Stammzellengesetz wird nur zugelassen, die Forschung. Ja, und wenn wir dann irgendwas therapieren könnten, dann dürfen wir nichts mehr machen? Müsste man weiterfassen. Die Forschungsfreiheit muss aufgeweitet werden, meinen Sie. Was die Mehrheit des Nationalen Ethikrats will, ist, sie empfehlen, die Stichtagsregelung abzuschaffen und dafür im Einzelfall zu prüfen, ob die Stammzellen, die importiert werden, ob die wirklich nach ethisch vertretbaren Richtlinien erzeugt worden sind. Die Frage ist, wie soll das eine Behörde tun? Ja? Aber auf der anderen Seite ist auch klar, wenn man eine andere Gruppe schlägt zum Beispiel vor, den Stichtag immer weiter zu verschieben. Also das ist auch keine befriedigende Regelung, alle 2 Jahre den Stichtag wieder nachzuholen. Sie schlagen auch vor, dass man embryonale Stammzellen nur aus offiziellen Stammzellbanken nimmt und nicht von irgendwelchen Firmen, die damit dann vor allem Geld verdienen wollen. Die Strafvorschriften sollen entfallen und der Verwendungszweck soll erweitert werden. Diesen Vorschlag, der wird von der Mehrheit der Mitglieder des Nationalen Ethikrats getragen. Dann gibt es eine Minderheit, die sagt, wir wollen auch den Stichtag verschieben, aber sie sagen, wir müssten eigentlich sehen, die Problematik liegt darin, wie wir mit diesen überzähligen Embryonen, die es übrigens auch in Deutschland natürlich gibt, ja, das sind auch in den Reproduktionskliniken die Kühltruhen voll damit. Was machen wir mit denen? Wo man sagt, eigentlich müssten wir dringend ganz über die Bücher und auch unser Embryonenschutzgesetz konsequenterweise klären. Wir sehen also, diese Stammzellen, wir haben wirklich große Perspektiven damit, aber auch große Probleme, die auch mit 5 Jahren Erfahrung Stammzellgesetz plus Embryonenschutzgesetz nicht kleiner geworden sind, nicht klarer geworden sind. Wie gehen wir damit um? Nun, wir haben vorher gesehen bei dieser Morula, es ist eine Frage, was ist das überhaupt, das, was wir da, wo wir die embryonalen Stammzellen herausholen? Ian Wilmuth, wenn Sie so wollen, der Vater von Dolly. Er ist einer der engsten Berater und maßgeblichen Berater der britischen Regierung, auch in diesen Bioethik-Dingen. Er hat in der britischen Diskussion zu dieser Gesetzgebung unter anderem Folgendes gesagt: Die meisten Menschen denken bei Embryonen an sehr kleine Menschen. Tatsächlich ist ein menschlicher Embryo nach 6 oder 7 Tagen aber nur ein kleiner Klumpen Zellen mit einem Durchmesser von 0,1 Millimeter und etwa 250 Zellen. Kein Nervensystem, kein Bewusstsein, keine Persönlichkeit. Deshalb finde ich es akzeptabel, mit solchen Zellen Krankheiten zu behandeln. Jan Wilmuth sagt also, so eine Blastozyste ist ein Zellgebilde,
So klein, dass sie das mit unbewehrtem Auge gar nicht sehen. Wenn ihnen das vom Labortisch fällt, da fehlt ihnen gar nichts. Sie haben gar nichts gesehen. Und deshalb findet er es akzeptabel, dass man dieses Gebilde behandelt, einfach wie Zellen, mit denen man tun kann, was man will. Also nee, nicht was man will, sondern dass man sie einsetzen kann, um solche Krankheiten zu behandeln. In England ist man dieser Linie gefolgt. In England ist die Gesetzeslage so, dass in England ein Embryo erst 10 Tage nach der Befruchtung als Mensch angesehen wird. Das heißt, habe ich gerade 10, also 14 Tage nach der Befruchtung sind diese Zellen sozusagen im Niemandsland und sind für Forschung, für Manipulation frei. Ja? Dass sich hier ein deutscher Forscher natürlich etwas benachteiligt vorkommt, das ist so. Er darf nicht. Wie sehen das andere? Ich halte es für hochinteressant, dass für die Importe, die von deutschen Forschern getätigt worden sind, in der Mehrzahl der Fälle die Bestelladresse in Israel war. In Israel sind die Reproduktionstechnologien, die Forschung in der Reproduktionstechnologie im Humanbereich Weltspitze. Und es hat mich neugierig gemacht, als ich in den Medien gehört habe, dass die Wissenschaftler gesagt haben, in Israel haben wir keine ethische Diskussion, auch nicht mit orthodoxen Juden. Ich habe mich daraufhin auf die Suche nach der Literatur gemacht und habe ein Buch gefunden von einer in Amerika arbeitenden Medizinprofessorin Miriam Warmann. Sie ist Jüdin, mit einem Rabbiner verheiratet und sie arbeitet auch in solchen Ethikkommissionen mit und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Und sie charakterisiert die jüdische Position unter anderem durch folgende Sätze. Im Reagenzglas gibt es kein Verbot. Dahinter steckt der Gedanke, den ich vorher gesagt habe, für Juden ist ein Mensch, wer von einer Frau geboren wird. Das heißt, was im Reagenzglas ist, was immer es ist, kein Mensch. Im Reagenzglas gibt es kein Verbot, anders als bei der katholischen Kirche gibt es im Judentum keine grundsätzlichen Einwände gegen das therapeutische Klonen und weiter. Der Talmud, also jetzt sind wir gar nicht mehr in der Tora, sondern beim Talmud. Der Talmud nennt einen Embryo, der weniger als 40 Tage alt ist, Maya be'Alma oder einfach Wasser. Übrigens wird von Juden dann auch ein Vers aus dem Pentateuch herangezogen, wo zum Beispiel beschrieben wird, wenn zwei Männer sich streiten in Anwesenheit einer schwangeren Frau, also streiten, nicht nur verbal, sondern auch wirklich handgreiflich streiten, und bei diesem Streit die Frau gestoßen wird, so dass es zu einer vorzeitlichen Geburt, also zu einem Abort kommt, dann muss der die Frau geschlagen hat, im Zusammenhang mit dieser Streitigkeit, der muss dem Mann dieser Frau den Schaden ersetzen. Und zwar wird das in diesem Fall wie ein Sachschaden behandelt. Also wenn das Mord wäre, dann müsste er gesteinigt werden. Ja? Das ist völlig klar geregelt bei Mose. Aber das wird sozusagen als Sachschaden behandelt und der Schläger, der muss dem Ehemann, dem Mann der Frau sozusagen einfach einen entsprechenden Preis als Entschädigung bezahlen. Frau Warmann führt auch noch in ihrem Buch eine Position von amerikanischen Reformrabbinern auf, die in einem Dokument geschrieben haben, ein menschlicher Embryo oder eine Zygote ist wie auch ein Fötus eine potenzielle Person, jedoch keine im rechtlichen Sinn. Und es gibt im jüdischen Denken kein ausdrückliches Verbot gegen seine Zerstörung. Ein Embryo kann für die medizinische Forschung verwendet werden, sofern er mit angemessenem Respekt und Achtung behandelt wird. Ich bin sehr skeptisch und nicht sehr zufrieden mit diesen Positionen und würde sie und kritisiere sie. Und zwar vor allem aus folgendem Grund: Ich halte sie für scheinheilig. Denn die Argumentation tut so, als beließe man alles im natürlichen Zusammenhang, so denkt man ethisch, und handelt aber schon so, dass man eingreift und Dinge, die sich eigentlich im Körper der Frau abspielen, ins Labor holt, unter Manipulation zugänglich macht. Und ethisch stellt man sich sozusagen noch auf den Standpunkt des natürlichen Ablaufs. Außerdem wäre zu fragen, was denn bei der Zerstörung eines Embryos noch angemessener Respekt und Achtung ist. Das wäre dann noch durchzubuchstabieren. Ich möchte zum Schluss kommen und Ihnen am Schluss einfach meine ganz persönliche Position sagen. Ich persönlich kann viele Kollegen verstehen, die ungeheuer große Hoffnungen in diese Stammzellen setzen. Und ich muss sagen, dass mir viele der Wünsche, die sie äußern, für mich gut nachvollziehbar und auch meine Wünsche sind. Trotzdem halte ich persönlich eine Arbeit mit humanen, embryonalen Stammzellen für kategorisch tabu. Und zwar, ich möchte das mit einigen kurzen Blicken in die Bibel belegen. Es ist nicht so, dass die Bibel davon ausgeht, dass Mensch erst ist, wer von einer Frau geboren wird. Da sagt David in Psalm 139, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Das heißt, David weiß etwas davon, meine Embryonalentwicklung ist nicht einfach ein biologischer Prozess. Dass ich bin, da hat Gott seine Finger im Spiel. Ich bin nicht einfach nur ein biologisches Konstrukt. Oder Jeremia bei seiner Berufung hört er von Gott: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das heißt, Gott wusste vom Jeremia längst bevor die Embryonalentwicklung abgeschlossen war. Längst vor dem Geburtstermin hat Gott den Jeremia berufen und ausgesondert und fürs Prophetenamt bestellt. Wir haben vorher auch etwas von der Menschenwürde gehört beim Embryonenschutzgesetz. Woher kommt denn die? Wie lässt sich denn die begründen? Ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir in unserer politischen Diskussion Mühe haben, den Begriff der Menschenwürde inhaltlich zu füllen und gegenüber anderen zu begründen? Wenn ich das richtig sehe, liegt eine wesentliche Wurzel dafür darin, dass der Begriff der Menschenwürde bei uns auf einem biblischen Wurzelboden gewachsen ist und nicht denkbar ist ohne das Wissen darum, dass Gott, der Schöpfer, dem Menschen seinem Geschöpf Würde entgegenbringt, Würde gibt. Und dass die Menschenwürde nicht irgendwie im Menschen selber begründbar ist.
Und wir beginnen vielleicht eines Tages langsam zu merken, dass wir in unserer Gesellschaft mit der Abschaffung Gottes mehr verloren haben, als wir zunächst wahrgenommen haben. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Da hängt's. Wie Gott, du hast ihn nur wenig niedriger gemacht, sagt David. Dieser letzte Satz ist mir in diesem Zusammenhang noch wichtig, dieses Zitat aus der Offenbarung. Ich habe gesagt, und Sie haben das, wenn Sie die Diskussion mitverfolgt haben, auch gehört, gelesen, dass in der Diskussion immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Wir werden mit all diesen Technologien Therapien entwickeln. Wir werden Krankheiten heilen. Dahinter steckt die Erfahrung, da gibt es genügend zu tun. Es gibt so viel Leid. Es gibt so viel Krankheit. Und was wäre es für ein Segen, wenn wir noch wirksamere Mittel und Therapien verfügbar hätten? Dabei verfallen wir nur allzu leicht der Illusion, als wäre Krankheit nur ein biologischer Defekt, der beliebig korrigierbar wäre. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das ist so. Krankheiten haben ihre biologischen Zusammenhänge. Aber von der Bibel her wissen wir, Krankheit hat noch eine viel größere Tiefendimension. Krankheit und Tod sind nicht reduzierbar auf biologische Grenzen, auf biologische Defekte und Unzulänglichkeiten. Krankheit und Tod haben im Letzten ihre Wurzel darin, dass der Mensch so sein wollte wie Gott. Dass er es nicht aushalten wollte, Geschöpf eines Schöpfers zu sein, sondern sein wollte wie Gott. Und dieser Traum, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, Krankheit nicht mehr erleiden zu müssen, nicht mehr so alt werden zu müssen, dass die Kräfte schwinden, dass die Grenzen immer enger werden, dass man auf den Tod zugeht. Wer kennt diesen Wunsch, diesen Traum nicht, wenn er ehrlich ist? Und die Bibel sagt uns, der Punkt kommt. Das gibt's. Aber nicht dann, wenn die Gentherapie oder die Stammzellen wirklich entwickelt sind. Sondern das wird dann sein, wenn er, Gott selbst, bei ihnen wohnen wird und sie sein Volk sein werden. Er, Gott selbst, wird mit ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Diese Sehnsucht, dieses Ahnen, dass der Tod eigentlich nicht normal ist, dass er nicht dazugehört, das haben wir gemeinsam mit allen anderen Menschen auch. Was uns unterscheidet, auch von vielen Wissenschaftlern, ist, dass Christen die konkrete Hoffnung haben, die Zuversicht haben, das kommt. Das hat uns Gott versprochen. Und das befreit Christen auch davon, mit aller Gewalt und um jeden Preis auch die hinterletzte Methode noch auszuprobieren, weil wir wissen, unser Leben, mein Leben, ist Geschenk von Gott. Es ist in seiner Hand. Es wird nach aller Erfahrung ein Ende finden. Aber ich habe von Gott die Verheißung, die Zusage, dass ich auferstehen werde und ewig mit ihm leben werde. Und dann setzt mich das vielleicht auch in die Freiheit zu manchen Optionen, die ich hätte. davon die Finger zu lassen, weil ich nicht mit aller Kraft mich an jeden Strohhalm hängen muss, den es vielleicht gibt, weil ich eine Zusage habe von dem Gott, von dem ich in meinem Leben erfahren habe, er ist treu, er hält, was er verspricht. Ich persönlich würde sehr dafür plädieren, dass wir von embryonalen Stammzellen die Finger lassen. Das, was ich erwarte im Sommer, ist genau das Gegenteil. Das Stammzellengesetz wird bei der nächsten Diskussion mit allergrößter Wahrscheinlichkeit liberalisiert werden. Und ich erwarte auch, dass im Zuge dieser Diskussion das Embryonenschutzgesetz wieder auf die Tagesordnung kommt. Und auch dort würde ich eine Liberalisierung erwarten. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige Dinge von den biologischen Zusammenhängen zeigen konnte, Ihnen einige politische, juristische Dinge aus der Vergangenheit, die jetzt in Kürze wieder aktuell werden, darlegen konnte und dass Sie vielleicht das eine oder andere als Anregung mitnehmen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Es fällt mir schwer, ich gestehe das rundheraus, nach diesem letzten Statement, nach diesen biblischen Perspektiven, jetzt wieder sozusagen runterzusteigen auf die Sachebene. Ich möchte einfach ein kurzes Gebet sprechen und dann überlegen wir weiter. Ich möchte dir herzlich danken, Herr Jesus Christus, dass du als der Sohn Gottes in diese Welt gekommen bist und angefangen hast, dass diese Welt heil werden kann. In jeder Beziehung. Ich möchte dir danken für diese Sichtweise und Perspektiven, die wir jetzt gerade noch zum Schluss vor Augen hatten. Lass das in uns so Raum und Gestalt gewinnen, dass uns das prägt, dass uns das hilft, in diesen sehr schwierigen und manchmal schwer durchschaubaren Diskussionen doch klar Positionen zu haben und zu behalten. Danke, dass du es selber bist, durch deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder an den Punkt führt, wo wir es dann klar sehen können, damit wir auch persönlich klar handeln können. Lass das für uns Alltagsrealität werden, so dass wir damit umgehen können, bei allem, was an uns herangetragen wird, an politisch-juristischen Diskussionen. Danke, dass du als der Sohn Gottes der Herr über allem geschehen bist und dass das gilt, dass am Ende aller Zeiten alles neu wird durch dein Heilshandeln. Amen.